Hallo, liebe Freunde, liebe Geschwister. Leider kann ich heute nicht da sein, weil ich hier noch in meinem Krankenexil bin. Aber ich möchte euch auf diesem Wege herzlich grüßen und möchte auch einige Gedanken heute mit euch teilen. Wie ihr ja sicher gehört habt, ist es den Umständen geschuldet, dass wir unsere Allianz-Gebetswoche nicht wie gewohnt gemeinsam feiern können. Wir haben etwas anderes angeboten, eine Telefonkonferenz, das habt ihr ja vielleicht gehört, weil es uns einfach wichtig war, auch dieses Thema, das über dieser Woche steht, auch nicht ausfallen zu lassen, sondern darüber nachzudenken. Darum möchte ich das Thema heute sozusagen als Auftakt für diese Gebetswoche aufgreifen und jetzt mit euch einige Gedanken dazu betrachten. Das Gesamtthema dieser Woche lautet Lebenselixier Bibel. Das Wort Gottes soll wieder einmal im Mittelpunkt stehen. Ist das nötig? Ist es nicht selbstverständlich, die Bibel als täglichen Begleiter zu haben? Das würden wir sicher alle mit Ja beantworten. Und trotzdem gibt es nach meiner Erfahrung zwei Punkte, mit denen man Christen immer ein schlechtes Gewissen machen kann. Einmal mit der Frage, wie oft betest du? Und zweitens, wie oft liest du in der Bibel? Irgendwie haben wir immer den Eindruck, unsere Antwort entspricht nicht den eigenen Erwartungen und den anderen. Ich will dem auch gar nicht widersprechen, zumal ich immer mal wieder von Menschen höre, die sich beklagen, wenn ich in der Bibel lese, gibt mir das nichts. Ich verstehe nicht, was mir das sagen soll. Da besteht die Gefahr, dass nur noch als Pflichtgefühl an Bibellesezeiten festgehalten wird und das bringt doch niemandem etwas. Aus diesem Grund ist es gut, denke ich, sich heute Morgen und in dieser Woche wieder einmal Zeit zu nehmen für den Umgang mit dem Wort Gottes, im Hören auf und im Sprechen mit Gott. Denn sein Reden brauchen wir unbedingt. Wer sagt uns eigentlich, was gut und richtig ist für unser Leben? Wie können wir sicher sein, auf dem Weg zu einem lohnenden Leben zu sein, was wir uns ja wünschen? Im Psalm 119, der das Wort Gottes feiert, wird das so wunderbar ausgedrückt. Eine Leuchte für meinen Fuß ist dein Wort, ein Licht für meinen Pfad. Allerdings steht dieses Wort Gottes in Konkurrenz zu all den vielen lauten Stimmen um uns herum, die jeden Tag auf uns einreden. Stimmen, die uns erzählen, dass alles ganz anders ist, als die Bibel es sagt. Stimmen, die uns einreden, wir müssten uns zuerst um uns selber kümmern. Worte, die uns vermitteln, was wir alles brauchen und kaufen müssen, um endlich glücklich zu sein, und, und. Wie viel Zeit geben wir Gott an einem durchschnittlichen Tag, zu uns zu sprechen? Wiegt das all die Einflüsse auf, die in der übrigen Zeit auf uns einstürmen? Was prägt uns? Mose sagt in seiner letzten Mahnung an die Israeliten, denn nicht ein leeres Wort, das Wort Gottes, ist es für euch, sondern es ist euer Leben. Gottes Wort ist das Leben für uns und wir können so froh sein, dass wir es haben. Ich habe mich über den Jahreswechsel mal mit der Vätergeschichte neu beschäftigt, von Abraham bis Josef. Der Gottesdienst der Israeliten stieß immer wieder auf Unverständnis der Nachbarvölker. Übrigens weit bis in die Römerzeit hinein. Wen verehrt ihr denn? Fragten sie. Wir sehen ja gar nichts. Dort, wo das Götterbild stehen musste, ist ja alles leer. Aber das Volk Israel, und das gilt bis heute für uns, braucht kein Götterbild. Denn Gott hat einen riesigen Vorteil. Gott redet. Er spricht sein Wort in diese Welt und zu seinem Volk. Das kannten die Ägypter, Ammoniter, Amalekiter, Edomiter und wie sie alle hießen, nicht. Kannten das nicht. Sie hatten Götterstatuen, die ihnen zeigten, wie und was ihr Gott ist. Bei den Ägyptern waren das schreckliche Mischfiguren. Menschenleiber mit Tierköpfen oder Tierleiber mit Menschenköpfen, vom Schakal, Habicht, Löwe, Stiere, sogar vom Mistkäfer, quer durch die Botanik. In Kleinasien war das auch mal ein Ofen, ja, wie Moloch zum Beispiel. So ist euer Gott, hieß es dann. Aber diese Götter redeten nicht, wie auch, sie sind ja Schöpfung menschlicher Fantasie. In ihrem Namen wurden Träume gedeutet oder Priester beeinflussten das Volk in ihrem Sinne. In anderen Kulturen wurden Orakel befragt, meist junge Frauen unter Drogeneinfluss, aus deren Gebrabbel Priester dann irgendeinen Sinn deuteten. Oder es wurden Knochen geworfen und aus dem Wurfergebnis irgendwas gedeutet oder bei Opfertieren aus dem Gedärmen gelesen. Im Unterschied dazu haben wir einen Gott, der klar redet, der persönlich anspricht. Petrus ließ uns an seiner Erfahrung teilhaben. Denn niemals wurde eine Weissagung durch den Willen eines Menschen hervorgebracht, sondern von Gott her redeten Menschen, getrieben vom Heiligen Geist. 2. Petrus 1, Vers 21. Kann man das nachlesen. Die Frage an uns ist, ob wir das Reden hören, das Reden Gottes. Wollen wir es hören? Können wir das hören? Denn immer noch sind andere selbstgemachte Götter auch in unserer Welt, die nicht reden, aber durch ihre Erscheinung beeindrucken. Zum Beispiel der Kontoauszug für den, der seine Sicherheit vom Geld erhofft. Der Diktator für den, der endlich mal Ordnung wünscht. Der Influencer für den, der einen Sinn im Leben sucht und so sein will wie dieser. Aber für alle gilt, was Jesus wieder neu verkündigte: Nicht von Brot allein soll der Mensch leben, sondern von jedem Wort, das durch den Mund Gottes ausgeht. Was das für uns bedeutet, das wollen wir uns anschauen. Dafür wollen wir den Text mal lesen, der heute angegeben ist. Zuerst Lukas 8, Vers 4. Als wieder einmal eine große Menschenmenge aus allen Städten zusammengekommen war, erzählte Jesus ein Gleichnis. An dieser ersten Aussage im Bericht bin ich erst einmal hängen geblieben. Was mir nämlich zuerst auffällt, ist die große Menschenmenge, die zu Jesus strömt, um ihn zu hören. Jesus war beileibe nicht der erste Rabbi und Lehrer, den es zu dieser Zeit in Israel gab. Es gab sogar jede Menge Schriftgelehrte und Pharisäer, die Schüler um sich sammelten und ihnen ihre Ansichten und Auslegungen lehrten. Aber bei keinem von ihnen wird wie von Jesus berichtet, dass die Menschen in gleicher Weise zu ihm strömten, um zu hören, zu fragen und Hilfe zu erwarten. Das sagt mir zuerst: Unter den Menschen war eine große Sehnsucht danach, Hilfe für ihr Leben und Antworten auf die Fragen nach dem Sinn des Lebens zu bekommen. Niemand macht sich ohne Not mehrere Stunden auf den Weg und lässt die Arbeit liegen, wenn er sich von der Begegnung mit dem Aufgesuchten nicht etwas Entscheidendes für sein Leben verspricht. Warum gingen sie aber zu Jesus und nicht zu den anderen Rabbinen? Jesus hat selbst von sich gesagt: Ich bin gekommen, um den Armen, Benachteiligten und Gottfernen den Vater in seiner Liebe nahezubringen. Und das hat er gemacht. Er ging in die Dörfer. Er hat die Begegnung gesucht mit Menschen, die weit weg waren von Gott, zum Beispiel der Samariterin am Brunnen. Dazu waren sich die anderen Rabbinen zu schade. Sie waren sogar der Meinung, dass man das nicht macht. Dazu ist das Wort Gottes zu schade. Stichworte Perlen unter die Säue werfen. Deshalb blieben sie unter sich, tauschten sich untereinander aus, ihre Schüler blieben im Gebäude und kommunizierten nur mit ihrem Lehrer. Sie beschäftigten sich zwar mit dem Wort Gottes, es brachte aber für die Menschen um sie herum keinen Gewinn. Das kann man erkennen an der Reaktion der Menschen über Jesus. Matthäus 7, Vers 24 wird berichtet: Sie erstaunten sehr über seine Lehre, denn er lehrte sie mit Vollmacht und nicht wie die Schriftgelehrten. Wo sind die Menschen heute? Wo gehen sie heute mit ihren Fragen und Sorgen hin? Muss ich da mal ganz selbstkritisch fragen. Die traurige Wahrheit ist ja, dass sie uns nicht gerade die Türen einrennen. Ich denke nicht, dass die Menschen heute weniger Fragen nach dem Sinn ihres Lebens oder weniger Bedürfnisse nach Hilfe haben als damals. Sie suchen sie nur nicht unbedingt bei uns. Wir können scheinbar nicht vermitteln, dass das Wort Gottes eine Relevanz für ihr Leben hat. Vielleicht, weil wir uns auch nur untereinander damit beschäftigen, weil wir es nicht schaffen, hinauszugehen und mit Vollmacht zu handeln und zu lehren. Gottes Wort gilt der ganzen Welt, nicht nur uns. Es bringt Leben, wo jetzt noch Tod herrscht. Und das ist die Herausforderung an uns, es den Menschen so wie Jesus zu bringen. An der Menschenmenge bei Jesus sehe ich, dass Menschen Sehnsucht nach dem Wort Gottes haben, das ihnen Weisung für ihr Leben gibt. Und ich bin überzeugt, dass das auch heute noch so ist. Wir dürfen Mut haben, den Menschen die Botschaft weiterzusagen, das Wort Gottes weiterzusagen. Ich möchte ermutigen, auch dafür zu beten, ins Gebet zu gehen. Ja, dass wir selber angesprochen werden von dem Wort Gottes, dass es unser Leben verändert und dass wir den Mut haben, auch Menschen da anzusprechen, dass wir in Beziehung mit ihnen kommen, dass wir die Gelegenheit finden, mit ihnen darüber zu reden, ja, dass wir ihre Fragen beantworten können. Jesus ist also im Gespräch mit den Menschen, die zu ihm kommen. Und er erzählt ihnen ein Gleichnis. Ja, im Lukas 8, Vers 5 bis 8. Ein Bauer ging aufs Feld, um sein Getreide auszusäen. Als er die Körner ausstreute, fielen ein paar von ihnen auf den Weg. Sie wurden zertreten und von den Vögeln aufgepickt. Andere Körner fielen auf felsigen Boden. Sie gingen zwar auf, aber weil es nicht feucht genug war, vertrockneten die Pflänzchen. Wieder andere Körner fielen mitten ins Dornengestrüpp. Dieses schoss zusammen mit der jungen Saat in die Höhe, so dass sie es schließlich erstickte. Die übrigen Körner aber fielen auf fruchtbaren Boden, gingen auf und brachten das Hundertfache der Aussaat als Ertrag. Nachdem Jesus das gesagt hatte, rief er: Wer Ohren hat, der soll auf meine Worte hören. Wenn man dieses Gleichnis so hört, ohne alle Erklärungen, also genau so, wie Jesus das den Leuten damals erzählt hat, dann muss man schon sagen, kein Wunder, dass sie das nicht verstanden haben, was Jesus ihnen sagen wollte. Den Jüngern ging es ja auch so. Was erzählt er da? Eine schöne Geschichte aus der Landwirtschaft? So ähnlich geht es vielleicht jemandem, der in seine Bibel reinschaut, vielleicht bei einem der alttestamentlichen Propheten landet, so wie Hosea, und sich nach dem Lesen fragt, was soll mir das sagen? Kennt ihr das? Den Jüngern ging es, wie gesagt, auch nicht anders. Später fragten ihn seine Jünger, was dieses Gleichnis bedeute, steht da. Es ist also keine Schande, wenn man nicht immer gleich versteht, was mancher biblische Text bedeutet. Wir sind da in guter Gesellschaft. Was aber wichtig ist und was wir von den Jüngern hier lernen können, sie ließen es nicht einfach auf sich beruhen. Sie haken das nicht einfach ab. Ich habe es eben nicht verstanden, wird schon nicht so wichtig sein, sondern sie fragen nach, was soll uns das sagen? Hier gibt Jesus seinen Jüngern und uns eine wichtige Botschaft. Um das Wort Gottes zu verstehen, brauchen wir Hilfe. Das Wort Gottes ist ein Geheimnis, das sich nicht jedem offenbart. Es ist richtig, und vielleicht hat Jesus das sogar erwartet, dass die Jünger nachfragen, dass es ihnen keine Ruhe lässt, dass sie wissen wollen, was das, die Geschichte für sie bedeutet. Dranbleiben, nachhaken, lernen wollen. Und Jesus macht es. Er erklärt ihnen das Gleichnis, öffnet ihnen das Verständnis dazu, sodass sie es für ihr Leben anwenden können. Es wäre doch prima, wenn das auch heute noch so funktionieren würde, wenn Jesus mir persönlich die Bibel erklären könnte. Das geht auch noch. Das ist sogar wichtig, dass das geschieht. Aber anstelle seiner persönlichen Präsenz hat er uns den Heiligen Geist dafür gegeben. Der Heilige Geist ist der, der uns das Wort aufschließt. Bibel lesen, Gottes Wort hören, ist immer dann ein Gewinn, wenn es mit einem fragenden Auge auf den Heiligen Geist geschieht. Wir haben vor uns gehört, als es um die Entstehung der biblischen Schriften ging, von Gott her redeten Menschen, getrieben vom Heiligen Geist. Und so müssen wir das auch lesen oder hören, mit durch den Heiligen Geist geöffnetem Ohr. Das ist auch gut, dass wir einander haben. Wir haben alle nicht die volle Erkenntnis, die einzige Erkenntnis. Paulus spricht im 1. Korinther 13 vom Stückwerk. Wir ergänzen da einander, auch im Verstehen des Wortes Gottes. Deshalb finde ich das heutige Thema so wichtig, miteinander hinhören. Auch wir helfen einander, das Wort zu verstehen und gemeinsam in unserem Leben anzuwenden. Wir brauchen einander, den Austausch über das Wort Gottes, im Hauskreis, im Bibelgespräch, unter Freunden, ja, auch die Predigt. Durch die uns gegebene Erkenntnis können wir anderen helfen und durch die Erkenntnis der anderen wird uns geholfen. Wichtig ist dabei, das sehen wir bei den Jüngern, die enge persönliche Beziehung zu Jesus. Die Basis dafür, dass er mir und uns die Geheimnisse des Reiches Gottes offenbart. So wie die Jünger gemeinsam zu Jesus gingen und fragten, was das Gleichnis denn für sie bedeutet, so können auch wir gemeinsam im Gespräch mit unserem Herrn bleiben. Und er wird uns lehren, und hier ist sicher ein Gebetsanliegen, als Geschwister miteinander leben zu können, sich ergänzen lassen zu wollen, nicht die Unterschiede, sondern das Gemeinsame zu sehen. Auch da ermutige ich zu beten dafür, vor Gott zu treten. Schenk Gemeinschaft, schenk gute Beziehung untereinander, dass wir einander helfen, dass wir einander tragen, dass wir einander erklären und das, was wir hören, verstehen und auch umsetzen können. Auf die Frage der Jünger hin, was dieses Gleichnis denn bedeute, legt es ihnen Jesus aus und erklärt ihnen die vier Möglichkeiten, wie der Mensch mit dem Wort Gottes umgehen kann. Die erste Möglichkeit: hören und es nicht für wichtig empfinden. Die zweite: schnell begeistert sein, aber keine Glaubenstiefe, daher bewährt er sich nicht. Das dritte: durch Sorgen und Verführung erstickt der Glaubensimpuls durch das gehörte Wort wieder. Und das vierte, und das möchte ich einmal lesen, so wie es hier im Vers 15 steht: aber dann gibt es auch Menschen, die sind wie der fruchtbare Boden, auf den die Saat fällt. Sie hören Gottes Botschaft und nehmen sie mit aufrichtigem und bereitwilligem Herzen an. Sie halten treu daran fest, lassen sich durch nichts beirren und bringen schließlich reiche Frucht. Bei den Menschen, bei denen das Wort Gottes Frucht bringt, deren Leben erfüllt ist und zum Ziel kommt, ist erst einmal nichts anders als bei denen, wo das nicht so ist. Das Wort Gottes wird in ihr Leben hineingesprochen. Das Wort Gottes ist nicht das Problem. Es ist da, es steht zur Verfügung. Gott geht seinen Geschöpfen nach. Der Unterschied ist, wie es aufgenommen wird. Das zentrale Problem ist das Herz eines Menschen, sein Wollen, sein Sehnen, seine Ziele und Erwartungen. Du kannst ein Herz haben wie ein Weg, festgetrampelt durch Enttäuschungen, Verblendung und Verführung, schlechte Erfahrungen, falsche Lebensziele. Du kannst ein steinernes Herz haben, wie ein Fels, das sich nur um sich selbst dreht. Ich, mein, mich, mir, Gott erhalte diese vier. Und du kannst ein Herz haben wie ein Unkrautfeld, zugewachsen durch Sorgen, Ängste, aber auch durch unerfüllte Wünsche, ungesunde Beziehungen, zeitfressende Hobbys und anderes. Gemeinsam ist diesen Herzenverfassungen, das Wort Gottes kann nicht eindringen, was ein Samenkorn ja in den Boden muss. Und das ist nicht die Schuld des Wortes Gottes. Ich denke, jeder Mensch hat seine Lebenserfahrung mit all den Dingen, die ich genannt habe. Der Unterschied zu den Menschen der vierten Kategorie ist, dass ihr Herz wie fruchtbarer Boden ist. Dort kann es eindringen, dort kann neues Leben entstehen. Ist das Zufall? Ist das Schicksal? Das kann ich in dem Gleichnis in seiner Auslegung nicht erkennen. Jeder Landwirt weiß, und die Leute damals hatten mit Landwirtschaft zu tun, dass fruchtbarer Boden nicht einfach da ist. Boden zu kultivieren, dass darauf Ernte zu erwarten ist, ist schwere Arbeit. Da, wo er verdichtet ist, da muss er gelockert werden, umgegraben, aufgelockert, aufgehackt. Steine müssen abgelesen und fortgebracht werden. Unkraut muss ausgerissen werden, damit die Lebenskraft des Bodens nicht verschwendet und blockiert wird. Erst wenn der Boden so gelockert und von allen Wachstumshindernissen befreit ist, kann Ernte erwartet werden. Wenn ich das Gleichnis in diesem Sinn verstehe, haben wir Verantwortung für den Zustand unseres Herzens. Wir können die Schuld für ein verfehltes Leben nicht Gott in die Schuhe schieben. Sein Wort ist da und verfügbar. Die Frage allein ist, ob es in mein Herz bzw. mein Leben eindringen kann. Und dafür ist es nötig, sich vorzubereiten, sein Herz fruchtbar zu machen. Bin ich durch Enttäuschungen, durch falsche Lebensziele verbittert, mein Herz verhärtet? Dann darf ich von Gott getröstet werden. Dann darf ich den Mut empfangen, Vergebung anzunehmen und zu gewähren und eine neue Perspektive für mein Leben zu bekommen. Dreht es sich in meinem Leben immer nur um mich, ist mein Herz durch meinen Egoismus wie ein Stein. Gott kann steinerne Herzen zu fleischernen machen, das hat er versprochen. Er kann es befreien von diesem Egoismus und hinwenden zu dem anderen. Ist mein Herz durch Sorgen und Ängste wie abgedrückt, sodass ich nur noch wie mit Scheuklappen durch das Leben gehe? Dann darf ich alles Gott hingeben und er wird den Blick weiten, eine neue Freiheit geben. All das ist nicht einfach, das ist sogar schwere Arbeit. Das bedeutet anzuerkennen, dass ich mein Leben nicht aus eigenen Kräften verbessern kann, sondern Gottes Hilfe brauche. Diese Erkenntnis tut vielleicht weh, ist ungewohnt, ist unangenehm, aber sie verspricht ein wunderbares Ergebnis, wenn die hundertfache Ernte, wie die hundertfache Ernte für einen Landwirt. So wie er dafür verantwortlich ist, dass der Boden fruchtbar ist und dass Gott die Ernte schenkt, so sind wir für unser Herz verantwortlich. Wenn wir es bereit machen, dass Gottes Wort eindringen kann, wird unser Leben zu seiner Bestimmung und Erfüllung finden. Bevor ich mich jetzt verabschiede, möchte ich auch hier einen Impuls für das Gebet weitergeben. Ja, Gott möchte uns doch zeigen, wo wir unser Herz zubereiten können, wie das geschieht, ja, wo wir ihm auch zur Verfügung stellen können, ja, dass unser Leben, unser Herz aufnahmebereit ist für sein Wort, wie fruchtbarer Boden für die Saat. Dass wir die Schritte erkennen, die wir gehen, dass wir da miteinander unterwegs sind, dass wir einander helfen können. Und so wünsche ich euch noch einen schönen Sonntag. Gottes Segen euch. Amen.